Hallo zu einer neuen Folge Die Jungen bilden. Wir sind Theresa und Lisa und wir freuen uns, dass ihr uns heute wieder zuhört.
Corona hat unsere Lebenswirklichkeiten sehr verändert. Wir kommen zwar immer mehr wieder in die Normalität zurück, aber so ganz ausgestanden ist es noch nicht. Schule hat wieder angefangen, aber mit Masken die ganze Zeit. Jeder hat auch mit Folgen zu kämpfen, jeder mit anderen, vielleicht welche, die erkrankt waren, haben noch ein paar physische Begleiterscheinungen, aber es gibt auch viele, die psychische Probleme noch mit sich tragen. Deswegen haben wir heute Dr. Tobias Guban eingeladen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat Medizinethik an der Hochschule für Philosophie studiert und ist auch Konzertorganist. Hallo Tobias, wir freuen uns, dass du heute da bist.
Hallo Theresa, freue mich sehr, heute da zu sein.
Ich glaube, wir müssen gleich mal zu aller Anfang klären, wie das kommt, dass du Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie bist und Konzertorganist. Weil das ist, glaube ich, so eine Kombination, die kommt nicht so häufig vor.
Nee. Das ist gar nicht wahr. Diese Kombination ist nicht so selten. Ach so? Also es gibt erstens viele musikmachende Mediziner. Es gibt ja auch Ärzteorchester und da kann man sich jetzt Gedanken machen, warum Mediziner auch Musik machen. Aber es gibt auch explizit einige orgelspielende Psychiater, die ich auch kenne. Okay. Ich kenne sogar auch einen, der jetzt auch Psychiatrie machen möchte und auch Orgel studiert hat. Also vielleicht scheint es da eine gewisse Verbindung zu geben. Da können wir uns jetzt Gedanken machen, warum das so ist. Aber warum es bei mir so ist, ich habe zuerst Orgel studiert. Einfach, das war eine Leidenschaft und da kam ich gar nicht drum rum. Das habe gar nicht mehr ich entschieden, sondern irgendwie das wollte das Leben von mir. Und dann musste ich natürlich auch noch gucken, irgendwas muss ich ja dann auch noch aus meinem Leben machen. Und dann habe ich noch Medizin gemacht und bin irgendwie in der Psychiatrie gelandet.
Also hat das keinen bestimmten Hintergrund oder so?
Die Psychiatrie oder die Orgel?
Nee, die Psychiatrie.
Die Psychiatrie, naja, ehrlich gesagt war das einzige Fach, das ich nicht machen wollte. Ich habe dieses Medizinstudium angefangen und ich habe gesagt, ich werde alles nur nicht Psychiater. Oh. Das war für mich völlig klar.
Das hat gut geklappt.
Und auch als ich so die ersten Kurse hatte, fand ich das alles ein bisschen, weiß nicht, ob das so mein Fach ist. Ich habe erst in der Neurologie angefangen und da gab es ja auch viele Patienten auch mit psychischen Erkrankungen und da kann ich mich auch an einen Moment erinnern, wo ein Kinderpsychiater da war und eine Patientin, die nicht mehr gehen konnte, behandelt hat und das war eine Form von dissoziativer Störung, also nicht gehen können aufgrund einer psychischen Erkrankung.
Ach, krass, sowas gibt's auch.
Ja, und das hat mich damals in der ersten Zeit meines Medizinseins total beeindruckt, dass er mit ihr gesprochen hat und letztendlich, es war wirklich wie in einem Film, dass dann diese Patientin irgendwie aufgestanden ist und ein paar Schritte gegangen ist. Alle haben geweint. Ich war mega beeindruckt. Wow. Natürlich war das auch sehr außergewöhnlich, dass es so geklappt hat. Aber irgendwie habe ich gedacht, nee, das könnte mein Job sein. Ich kann Blinde sehend und Lahme gehend machen. Das ist jetzt zwar nicht so mein Kerngeschäft.
Schöne Vorstellung, ja.
Aber die Psychiatrie ist, ich kann nur sagen, das beste Fach, das man wählen kann.
Also happy mit der Entscheidung.
Absolut. Mit jedem Tag. Und es gab keine bessere in meinem Leben.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Gute Frage, seit 2009, ja doch schon einige Zeit.
Schon viel erlebt.
Schon viel erlebt, ja. Und auch wenn Menschen immer fragen, oh Gott, wie hältst du das aus und wie gehst du selber mit deiner Psyche darin um, das ist wirklich ein Vorteil. Ich bin einer, glaube ich, ein total fröhlicher Mensch, genauso wie meine Kollegen. Und es hat nichts damit zu tun, dass unser Fach so schlimm wäre, sondern wir haben mit so vielen spannenden, sympathischen Menschen auch teilweise in Ausnahmesituationen zu tun, die wir begleiten dürfen, dürfen in Beziehungen gehen mit Menschen, die in Krisen sind. Und das halte ich für so bereichernd für mein Leben, dass ich es interessant finde, dass ich für diese Tätigkeit auch Geld bekomme.
Also nimmt man das nicht immer noch mit nach Hause? Also ich stelle mir vor, ich glaube, ich würde wahnsinnig viel mit nach Hause nehmen. Also gerade auch vielleicht bei Kindern oder so, die ja in ihren jungen Jahren dann doch schon einiges erlebt haben. Ich glaube, ich würde da abends auf der Couch sitzen und mir denken, oh je, also ich glaube, ich könnte einfach nicht abschalten, keinen Cut machen.
Also du darfst nicht vergessen, es gibt da eine Trennung des Facharztes, es gibt den Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der eher dann auch wirklich mit Menschen unter 18 zu tun hat. Ich bin Erwachsenenpsychiater, ich habe mit Menschen über 18 zu tun, natürlich auch mit schwierigen Situationen. Aber, und das vergisst man, wenn man an die Psychiatrie denkt, wir sind ein Fach, das durchaus in der Lage ist, auch schwierige Situationen zu lösen. Das heißt, ich erlebe nicht in der Regel Krisen, die schrecklich sind und die für die Menschen einfach nur furchtbar ausgehen, sondern ich erlebe schwierige, auch teilweise herausfordernde Situationen, die man gemeinsam, meistens macht der Patient mehr, lösen und bewältigen kann. Das heißt, ich bin eher bestärkt und ich nehme tatsächlich nichts Ungutes mit nach Hause, aber viel Gutes.
Ja, das ist doch mal gut.
Das ist super, ja. Das war jetzt schon ein ganz interessanter Einstieg in deine Arbeit. Wie hast du denn das letzte Jahr oder halt seit Pandemiebeginn die Zeit erlebt? Sind da mehr Menschen zu dir gekommen, die aufgrund von Corona Probleme entwickelt haben oder ging es eigentlich?
Mal erstmal muss ich sagen, war das natürlich für uns alle extrem anstrengend und nicht nur für uns Ärzte, sondern ich glaube für alle Menschen auf dieser ganzen Welt. In den Kliniken war es natürlich noch in einer besonderen Weise herausfordernd, weil wir ja nicht aufhören konnten, Patientenkontakt zu haben. Das heißt, kann mich erinnern, so am Anfang, wo der Lockdown war, bin ich auf einmal durch die leere Stadt mit dem Rad in die Klinik gefahren, hatte selber natürlich auch so meine Bedenken. Mhm. Wir hatten ja auch am Anfang, ihr erinnert euch, noch ohne Mundschutz auch gelebt und gearbeitet. Dann kamen die ersten Diskussionen, soll man Mundschutz tragen? Und ich kann mich auch noch erinnern, dass das ein riesiger Aufwand war und man kam sich auch komisch vor, die Leute mit Mundschutz eigenartig empfunden. Ich habe das, wie gesagt, als ein sehr anstrengendes Jahr erlebt, aber auch als ein Jahr, das viel auch als Selbsterfahrung getaugt hat. Ja. Ich finde besonders spannend, dass ich Menschen mit Mundschutz nicht mehr eigenartig finde, sondern manchmal eher Menschen ohne Mundschutz als eigenartig empfinde. Das hat sich geändert, das finde ich, da bin ich auch eher kritisch. Dass, ich glaube, das ist keine schöne Entwicklung, die wir da gemacht haben. Und ich muss sagen, wir hatten am Anfang, weil du fragst, was hat das auch mit der Psychiatrie gemacht, wir hatten am Anfang auch eher eine ruhigere Zeit. Mhm. Also als es losgegangen ist und wir in den Lockdown gegangen sind, waren wir nicht überlaufen von Patienten, was wir uns so erklären, dass die Patienten auch vermieden haben, aus Unsicherheit jetzt viel in Kontakt zu gehen und vor allem noch in Kliniken zu gehen, wo möglicherweise mutmaßlich auch ein Risiko da sein konnte. Wir wussten ja auch überhaupt nicht, wie groß das Risiko anfangs ist. Und wenn man sich überlegt, da waren die Inzidenzen noch so gering, da war das Risiko wahrscheinlich noch überhaupt nicht groß.
Ja, wenn man es vergleicht.
Wenn man es vergleicht. Mhm. Und heutzutage ist es ganz anders, aber wir sind viel ruhiger.
Ja.
Gott sei Dank, wir sind auch zum Großteil geimpft, was ich gut finde. Und ich würde hoffen, dass sich noch viel mehr Menschen impfen lassen würden. Aber ja, genau, also das war sicher eine Erfahrung. Und die andere Erfahrung war, dass wir zu Beginn dieser Zeit uns, und das fand ich traurig, erstmal so viel um Hygiene gekümmert haben, sodass unser Kerngeschäft, nämlich die Psychiatrie und Menschen mit Schizophrenien, Depressionen etc., waren viel weiter weg. Sondern es waren irgendwie, wann desinfiziere ich, wann nehme ich welchen Zettel, wann muss ich noch Fieber messen und Mundschutz und welchen Mundschutz verwende ich. Und ich war dann so froh, als endlich mal wieder jemand mit mir gesprochen hat und gehört, sagt, er hört Stimmen und so. Und ich fand, ach Gott sei Dank, endlich wieder Alltag. Endlich wieder, endlich wieder ein normales Problem.
Habe ich noch nie gehört.
Aber ich kann es, glaube ich, nachvollziehen. Also ich habe zwar nicht exakt die gleiche Erfahrung, aber in anderen Bereichen, ja, das stimmt. Nee, jetzt muss ich noch mal kurz auf was eingehen, was du gerade am Anfang gesagt hast mit den Masken. Hast du das Gefühl, dass die Masken auch was mit Kindern und Jugendlichen machen, dass sie jetzt immer nur Menschen mit Masken sehen? Ob das irgendwie?
Also ich habe jetzt nicht so viel mit Kindern und Jugendlichen in meiner Arbeit zu tun.
Ja.
Aber ich habe die Befürchtung, dass wenn gerade kleine Kinder sehr viel mit Menschen zu tun haben, die eigentlich nur Maske tragen, schon die Befürchtung, dass das etwas für diese Kinder verändern könnte.
Ja,
ich finde, es ist eine ganz schwierige Diskussion, denn da stehen ja ganz unterschiedliche Werte zur Disposition. Der eine Wert ist natürlich die Gesundheit für alle, eben auch für diese Kinder. Und das andere ist die Frage, inwiefern wirkt sich negativ auf die Entwicklung aus. Ich möchte im Moment nicht die Entscheidungen treffen, sozusagen, was soll man tun.
Ich glaube, die möchte keiner.
Die möchte keiner treffen. Aber ich merke nur auch an mir selber, es verändert ja etwas. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, kurz bevor Corona ausgebrochen ist, ich weiß gar nicht, darf man das sagen im Podcast, waren wir noch im Urlaub und waren in Singapur und sind geflogen, ein Inlandsflug, und es saßen alle mit Mundschutz in diesem Inlandsflug. Und ich dachte, ich war fast amüsiert und dachte, das sieht ja aus wie in einem OP. Das wirkt ja eigenartig. Ja. Und wir sind zurückgeflogen und es hat nicht lange gedauert und es war hier genauso. Und ich habe es erst so bizarr empfunden. Mhm. Und heute gehe ich einkaufen und ich empfinde es nahezu als unverschämt, ja, wenn jemand nicht den Mundschutz hat. Und ich habe überhaupt kein Problem mehr damit. Was ich aber für ein Problem habe, ist, ich habe jetzt Patienten, die habe ich noch nie gesehen.
Ja, das ist nämlich das, man sieht ja kein man lachendes sieht nur noch Gesicht
mehr. Ja. Man weiß nicht, lacht der mich jetzt an, ja, oder schaut, ja, der jetzt grimmig. Also das vermisse ich so ein bisschen auch im Supermarkt. Ja, muss ich mal jemand anlächeln oder
ja,
so.
Du siehst die Mimik nicht. Nein. Und ich hatte sogar so groteske Erfahrungen, dass ich dann Patienten hatte, die haben dann vorm Haus gewartet, weil es bei uns im Wartebereich, mhm, schon zu eng war. Und ich bin raus und wollte die aufrufen und denke, der steht gar nicht da. Und dann war der es aber ich habe ihn einfach ohne Maske nicht,
ja,
erkannt.
Wahnsinn, ja.
Und was man auch sagen muss, das ist ja auch interessant, ein Effekt. Ich bin mir immer gar nicht sicher, ob man eher enttäuscht ist, wenn die Leute die Maske, ja, abnehmen oder erfreut. Ich glaube, das Gehirn produziert ganz viel eine positive Ergänzung des Gesichts und man ist manchmal direkt enttäuscht und sagt, naja gut, mit Maske war auch nicht schlecht.
Da gebe ich dir recht. Also ich finde, man merkt ja selber jetzt mit den Biergärten, wo man keine Maske mehr tragen muss, dass es sehr ungewohnt ist, auch für einen selber. Also man fühlt sich irgendwie nackig und unsicher. Also ich merke, ja, dass es krass ist, weil ich meine, die Mehrheit, also die meiste Zeit seines Lebens hat man keine Maske getragen. Aber trotzdem empfindet man es jetzt als total seltsam, plötzlich die Maske irgendwie in der Tasche zu lassen oder so, ja?
Naja, und ich finde noch auf einem übergeordneten dieses Thema des Verdeckens des Privaten und der Intimität. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, pflege ich dann einmal zu sagen, komm, lass uns mal kurz die Maske runternehmen, dass wir einmal uns, ja, sehen. Mhm. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich das zunehmend nahezu als einen intimen Akt empfinde, dass ich etwas, was verdeckt ist, was gar nicht allen sozusagen im öffentlichen Raum mehr zugänglich ist, jemandem bewusst zeige. Ja. Und es hat mich auch nachdenken lassen darüber, ob Privatheit und Intimität und wie weit das eben mit Verdecken und Verstecken und Verkleiden und Bekleiden zu tun hat. Das finde ich, da kann man auch mal hindenken. Das finde ich ganz spannend. Das ist
eine interessante, mhm, Frage, ja.
Wie sieht es denn aus? Hast du den Eindruck, dass es irgendwie mehr Patienten geworden sind durch die Corona-Krise oder eher nicht?
Also wie ich schon gesagt habe, am Anfang hatten wir eher so eine Flaute, mhm, gefühlt. Ja? Das kann ich jetzt vor allen Dingen für mich sagen und für die Leute, die ich kenne. Dann hatten wir eine Phase, wo wir uns gewundert haben, komisch, warum ist diese Flaute? Erstmal haben wir gesagt, okay, gut, die Leute kommen nicht, weil sie Angst haben, in die Klinik zu gehen. Mhm. Aber wo sind eigentlich unsere tatsächlich eher schwere Erkrankten? Die müssten doch eigentlich jetzt sehr stark belastet sein. Mhm. Wir haben so den Eindruck gehabt, dass unsere Menschen mit den schweren psychischen Erkrankungen auf eine, sag ich mal, sehr bizarre Weise viel besser mit dieser Situation zurechtgekommen sind. Aha. Und das kann durchaus so sein, Menschen, die sehr zurückgezogen sind wegen ihrer psychischen Erkrankung, überhaupt nicht am gesellschaftlichen, mhm, Leben so schön teilnehmen können, wie wir alle, die haben auf einmal eine Zeit erlebt, wo sie nicht mehr alleine in, ja, diesem Zustand waren, ja, sondern erlebt haben, jetzt sozusagen geht es mal allen so und haben auch diese Form nicht ausgesprochener Solidarität, mhm, erlebt. Und wir hatten den Eindruck, und auch so von ein paar Patienten habe ich das auch gehört, dass das in erstmal entlastend war, auf eine ganz eigenartige Weise, was uns belastet hat. Zu Hause sitzen, abends schönes Wetter und wir müssen Reiseberichte anschauen, war für die anderen eher, also für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die es lange kennen, eher vielleicht entlastend. Was aber schon so war, es waren ja auch viele Angebote zu. Sozialpsychiatrische, ja, Zentren, sozialpsychiatrische Dienste. Das heißt, sie hatten auch nicht mehr den Kontakt. Und das heißt, irgendwann mal hatten wir schon auch die Erfahrung gemacht, dann kamen die Menschen wieder und dann kamen auch zunehmend Menschen. Mhm. Und im Moment und gerade in den letzten Monaten, würde ich sagen, haben wir ein hohes Aufkommen, mhm, weil jetzt irgendwo möglicherweise auch eine Zeit einfach zu Ende ist, wo man es alleine aushalten kann.
Ja.
Und vielleicht, was du auch fragen magst, wo auch Menschen kommen, die vormals nicht psychisch erkrankt waren, aber jetzt einfach durch die Belastung, die sie erlebt haben, dann doch irgendwie auf eine gewisse Weise zusammenbrechen. Und das sind Belastungen wie arbeitstechnisch. Es ist nicht unbelastend, zu Hause im Homeoffice zu sein.
Das ist, glaube ich,
und nicht alle leben in einer Beziehung, die ach so glücklich ist und wunderbar, sondern in kleinen Wohnungen, vielleicht eine Beziehung, die auch noch sehr, sehr angespannt ist und dann im Homeoffice zusammen und das über lange Zeit. Diese Menschen, die sehen wir jetzt dann schon zunehmend und ich glaube, das wird sicher zunehmen, wenn ich mir überlege, was wird es auch wirtschaftlich mit uns noch in den nächsten Jahren machen. Da werden wir sicher auch noch Menschen sehen, die da großes Leid erleben.
Es ist ja auch so, dass man extrem viel Zeit hatte über seine Probleme, die man vielleicht im Alltag einfach auch verdrängt und jetzt gar nicht, man ist arbeiten, man trifft sich mit Freunden, man geht aus. Da denkt man ja gar nicht so viel nach, aber man war ja sehr viel zu Hause und ich meine, mir ging es dann selber oft so, dass ich dachte, was für doofe Gedanken oder unnötige Gedanken hat man jetzt, für die war vorher gar kein Platz.
Ja. Und ich glaube, das zeigt, der Mensch ist ein Sozialwesen.
Ja,
wir sind auch tatsächlich darauf angewiesen, in Kontakt mit Menschen zu treten. Das ist nicht nur eine hübsche Ergänzung, die ich mal abends bei einem Glas Bier mache oder so, sondern wir sind darauf angewiesen, uns auszutauschen, uns zu sehen, uns zu erleben, auch wirklich in existenziellen Kontakt zu treten. Und wenn das abgeschnitten wird, ich glaube, das haben wir alle erlebt, dann geht ein substanzieller Teil des Lebens verloren. Wie viel haben wir doch gedacht, jetzt lesen wir alle die Bücher, die wir noch nicht gelesen haben, jetzt machen wir all die Sachen. Das haben wir vielleicht mal im ersten Monat getan.
Ja.
Aber dann haben wir gemerkt, wie leer und hohl das wird, wenn wir überhaupt keine Menschen mehr haben, mit denen wir uns da irgendwie darüber austauschen können.
Mhm.
Und das hat mir auch Corona wirklich gezeigt, auch wie sehr ich auch selber, auch ganz privat, auf die anderen Menschen und auf das Sozialwesen angewiesen bin.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich auch mal für einen Menschen gehalten, der gut auch mal alleine sein kann, auch mal für ein Wochenende oder so. Aber jetzt weiß ich, ich brauche den sozialen Kontakt sehr.
Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, was das Phänomen Psychotherapie qualifiziert. Auch eine Psychotherapie, ich meine, klar, es gibt Online-Angebote, die funktionieren auch gar nicht mal so schlecht, aber vielleicht auch nicht für jeden. Aber ich glaube auch, dass dieser persönliche Kontakt, der regelmäßig stattfindet, ein Punkt ist, der zum Heilsamen der Psychotherapie beiträgt, dass da wirklich jemand sitzt und wirklich mit mir sich mit meinen Problemen auseinandersetzt, ist etwas anderes, als wenn es im Virtuellen verbleibt.
Das kann man nicht vergleichen.
Das ist
wie Zoom-Meetings und persönliche Meetings. Ja, also man hat lieber die Person einfach vor sich.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle erfahren haben. Interessanterweise, jetzt kehrt es ja so langsam zurück. Wir können uns wieder treffen, Gott sei Dank, also natürlich auch mit Vorsicht und Einschränkungen. Aber ich erlebe auch persönlich und auch von anderen, dass das gar nicht als unanstrengend wahrgenommen wird. Dass Menschen sagen, Mensch, jetzt kann ich wieder treffen, aber du, ich merke nach einer Stunde, jetzt wird es echt anstrengend. Ich glaube, wir haben auch einen anderen Lebensrhythmus
auch
gewonnen.
Auch dieses Schlafen gehen. Also ich denke mir auch oft, jetzt, wenn ich mit Freunden weg bin, so 21 Uhr, ich muss dann mal nach Hause, ich muss schlafen. Also völlig banal, früher bin ich um 9 erst losgezogen um die Häuser, jetzt denke ich mir um 9, puh, ich will in mein Bett.
Aber ich denke, was wichtig ist, ich glaube deswegen, ich bin da durchaus eher positiv gestimmt und nicht nur defizitär denkend. Corona kann uns sozusagen etwas zeigen. Corona kann uns auch helfen, auszumisten in unserem Leben.
Ja. Oh ja.
Vielleicht ist nämlich dieses Gefühl ein Gefühl, dem ich nachgehen muss, wenn ich merke, ich bin abends unterwegs und so und dann wird mir das zu viel. Vielleicht lerne ich auch, dass ich nicht so viel brauche und dass ich da ein bisschen mehr Ordnung schaffen muss und dass ich mir vielleicht besser auswähle, mit wem ich in Kontakt gehe und was ich mache und es gar nicht mehr wahllos tue. Da kann Corona, denke ich mal, auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen ein Lehrmeister sein, auch wenn wir auf den hätten gut verzichten können.
Ich muss trotzdem auch aus persönlicher Erfahrung sagen, nur schlecht war es auch nicht. Also ich habe gelernt, alleine mal sein zu können, sich dann doch auch mal allein mit dem Problem auseinanderzusetzen und auch mal einfach auf der Couch zu sitzen und nicht immer irgendwo unterwegs zu sein. Also ich kann nur persönlich sagen, nur schlecht war es. Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt.
Aber Zeit der Reflexion.
Ich hätte darauf verzichten können, definitiv. Aber ich kann nicht sagen, dass alles nur blöd war.
Aber interessanterweise, und das merke ich auch in der Arbeit mit Patienten, es gibt zwei Linien, die ich nachvollziehen kann. Die eine ist die Entschleunigungslinie, die du jetzt gerade gesagt hast. Jetzt sitze ich mal, jetzt kann ich mal in Swans Welt lesen oder so. Oder mal jetzt wirklich den Zauberberg und so. Und bin mal so in Ruhe. Kann ich nur empfehlen. Kann man mehrfach lesen. Ist fantastisch. Und passt auch gut in die Corona-Zeit, muss ich sagen. Aber es gibt auch eine Beschleunigungslinie. nämlich über Online-Angebote, über Zoom-Meetings. Ja. Du hast nicht mehr die 5 Minuten von Meeting zu Meeting, sondern es geht zack, zack, zack. Es gibt auch keine Ausrede in Anführungsstrichen mehr, nicht da zu sein, weil du bist zu Hause, du kannst dich überall zuschalten. Und da bin ich kritisch, was diese Entwicklung mit uns macht. Denn ich merke, dass was auch zugenommen hat parallel, ist das, was man so Ghosting nennt. Dass Menschen sich nicht mehr rühren, weil wir einfach überfordert sind durch die elektronischen Medien. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir die Beschleunigung, die wir im realen Leben vor Corona hatten, die jetzt sozusagen ein bisschen ausgemistet wurde, dass wir die durch eine virtuelle Beschleunigung jetzt ersetzen. Weil ich glaube, da müssen wir sehr sorgsam auch mit uns umgehen.
Nee, absolut. Hast du denn jetzt vielleicht für uns noch und vor allem für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein paar Tipps, wie man erstens vielleicht noch mit so ein paar Folgen vom Corona-Blues umgeht, aber vielleicht auch, wie man die Umstellung besser bewältigen kann, jetzt auf einmal wieder unter Menschen zu sein, wieder im Büroalltag zu sein oder im Studium wieder im Hörsaal zu sitzen. Ja, hättest du da ein paar?
Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein ganzer Blumenstrauß von Tipps, wo sich die Leute was raussuchen können, was für sie passt. Ich bin nicht sicher, ob dieses Back to Normal von heute auf morgen und dann einfach wieder so wie immer, ob das für jeden eine gute Weise ist, wie man mit dieser Krise umgeht. Ich glaube, oder ich würde auch den Tipp geben, wirklich mal für sich zu reflektieren, also was fehlt mir, was möchte ich, und vielleicht auch behutsam in Anführungsstrichen einsteigen in die Aktivitäten, die man wieder machen möchte. Was ich total wichtig finde, ist, sich auszutauschen mit anderen. Also auch wenn man merkt, irgendwie hat es Spuren in mir hinterlassen, wirklich mit Menschen sprechen. Man wird mit ganz großer Sicherheit auf Menschen treffen, denen es ganz genauso geht. Und überhaupt mal das zur Sprache zu bringen und sich mitzuteilen und etwas zu teilen, das ist schon viel wert. Ich glaube überhaupt nicht, dass jetzt ein Großteil der Menschen den Bedarf hat, mit Menschen wie mir, mit Psychiatern zu reden. Wenn es aber so wäre, dann würde ich auch überhaupt nicht zögern, bei, weiß ich nicht, dem Krisendienst zum Beispiel bei uns in Bayern anzurufen oder auch Psychotherapeuten oder Fachärzte für Psychiatrie aufzusuchen, die auch ganz niederschwellig da auch für Gespräche zur Verfügung stehen und mitnichten gleich ein Medikament verschreiben, sondern die auch gute Gesprächspartner dafür sind. Ja. Was ich auch finde, ist, dass die Wiederaufnahme von so auf Kontinuität angelegten Angeboten heilsam und wichtig ist. Also wieder in den Sportclub gehen. Also das finde ich gut, wo man immer wieder hingeht. Das wieder aufnehmen. Überhaupt Sport zu machen. Oder vielleicht für Menschen, für die das auch eine Bedeutung hat, den Gottesdienst wieder zu besuchen. Diese regelhaften Dinge wieder aufzunehmen. Weil ich glaube, die strukturieren unser Leben. Und ich glaube, das ist uns so verloren gegangen, die Struktur. Es war jeder Tag gleich. Ich glaube, wir tun was ganz Gutes daran, wenn wir versuchen, so viel Struktur in unsere Tage und in unsere Wochen wiederzubringen wie möglich. Uns vielleicht auch schon zu überlegen, was wollen wir zu Weihnachten backen, wie färben wir da die Zeiten und wann treffen wir uns mal mit jemandem. Und auch schauen, da auch auf eine Vielfalt von Angeboten wieder zurückzugreifen und nicht nur auf das eine Online-Medium. Ich glaube, dann sind wir gut beraten, gut auch wieder in eine Normalität zu kommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die auch erreichen werden. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob das jetzt in einer ganz schnellen Geschwindigkeit gehen wird, sondern ich zähle sehr auf die Vernunft von uns allen, dass wir auch, sag ich mal, in globaler Hinsicht denken und jetzt nicht nur daran denken, wann wir wieder abends ausgehen, sondern sicher, wann auch, wann es gut ist, auch, sag ich mal, für die ganze Welt das wieder zu tun.
Ja, das stimmt. Ja, das ist doch eigentlich ein ganz schöner Abschluss.
Ja.
Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, mit den Tipps schön abgerundet.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es persönlich sehr spannend. Und die Tipps, glaube ich, helfen uns allen ein bisschen.
Mir hat es auch total großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Tschüss.